Deutschlandfunk. Der Tag.
Okay, ausnahmsweise und auch nur kurz ein Fußballvergleich in der Tag.
Rot-Rot-Grün ist so schlecht aufgestellt, da würde sich selbst Schalke 04 schämen, so eine Elf aufs Spielfeld zu schicken.
Schalke steht in der Bundesliga übrigens gerade auf dem letzten Platz. Und der Mann, für den dieser Vergleich stimmt, ist Tilman Kuban, wiedergewählter Vorsitzender der Jungen Union. Auf dem Deutschlandtag der JU haben ihn die Delegierten bestätigt am Wochenende. Und da hat Kuban auch nochmal die Richtung vorgegeben, mit Blick auf die Bundestagswahl im nächsten Herbst. Welche Themen für die JU zentral sind und wie sie ihr Ziel jung, weiblich, digital erreichen wollen oder vielleicht auch schon erreicht haben, das schauen wir uns in dieser Ausgabe an. Außerdem gehen wir in die Analyse vom AfD-Parteitag. Wir wollen wissen, was Jörg Meuthen eigentlich angetrieben hat, seine Rede so zu halten, wie er sie gehalten hat. Und die hat ja eben, das haben wir alle mitbekommen, für sehr viele parteiinterne Reaktionen gesorgt. Was inhaltlich von diesem Parteitag hängen geblieben ist, auch das schauen wir uns an. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Es sollte um Inhalte gehen, eigentlich Renten- und Gesundheitspolitik. Und dann kam Jörg Meuthen, der Vorsitzende der AfD, mit seiner Rede auf dem Parteitag in Kalkar.
Ich frage mich, ist es wirklich klug, von einer Corona-Diktatur zu sprechen? Wir leben in keiner Diktatur, sonst könnten wir diesen Parteitag heute wohl auch kaum so abhalten. Und die Behauptung, es sei anders, stellt im Grunde die Systemfrage und bringt uns ohne jede Not in ein Fahrwasser, das es massiv existenziell gefährdet und die durch die darin liegende Maßlosigkeit bei vielen Menschen Kopfschütteln auslöst.
Kopfschütteln bei den Delegierten, das wäre noch die harmlose Variante gewesen. Nachdem Meuthen seine Positionen klargemacht hatte in dieser Rede, also für eine gemäßigtere Parteilinie, ging die Debatte erst so richtig los unter den knapp 600 Delegierten. Hitzig, wütend, zustimmend, es war alles dabei. Ein Präsenzparteitag, der in dieser Form während der Corona-Pandemie auch parteiintern umstritten war und für den es ein strenges Hygienekonzept gegeben hat und das auch eingehalten werden musste, inklusive Masken am Platz für alle Anwesenden. Wir gehen nochmal in die Analyse zusammen mit Nadine Lindner. Das ist unsere Korrespondentin in Berlin. Nadine, war das überraschend, dass Meuthen mit so einer Rede um die Ecke kommt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wenn man jetzt eine Skala von 1 bis 10 anlegt, dann würde ich sagen, war es eine 11 für mich.
Okay.
Also ich habe wirklich gestaunt an diesem Samstagmittag. High Noon, also kurz vor 12 oder ziemlich genau Samstagmittag um 12 ging es los und bis dahin plätscherte der Parteitag so ein bisschen vor sich hin. Tino Chrupalla hatte schon die erste Rede gehalten, hatte da aber vor allem über die Rentenpolitik gesprochen, ja, und dann betrat halt Jörg Meuthen das Rednerpult. Und es ist vielleicht noch ein bisschen interessant, noch mal kurz hinter die Kulissen zu blicken, weil ich habe diesen AfD-Parteitag ja im Hauptstadtstudio in Berlin mitverfolgt, also quasi der erste Parteitag in vielen Jahren, wo ich jetzt nicht vor Ort war, weil wir halt natürlich auch von den Corona-Bestimmungen dort auch Abstriche machen müssen, auch einfach nicht so viel reisen dürfen und ja dann halt quasi auf den Phoenix-Livestream und auf den AfD-Livestream einfach zurückgreifen mussten und auch, wie ich es jetzt gesehen habe, relativ wenige Kollegen von den Journalistenkollegen nur vor Ort waren, also vor allem auch die Fernsehleute, die halt natürlich dann auch die Bilder brauchen. Aber an diesem Samstag saß ich eigentlich schon fast sendefertig im Studio und ich mache das dann immer so. Ich habe dann darauf gewartet, dass ich bei Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur in den Mittagssendungen halt auftrete dazu, hatte auch das Konzept schon geschrieben und hatte halt noch einen Knopf im Ohr, wo ich dann auf meinem Handy den Phoenix-Livestream immer mitlaufen lasse, damit ich halt nichts verpasse.
Ja.
Und habe dann Meuthen gehört, habe mir Notizen gemacht und habe dann irgendwie immer größere Augen bekommen. Habe mir gedacht, das ist ja unglaublich, was er da erzählt, das gibt's ja gar nicht. Und konnte dann aber auch mit der Mittagsmoderatorin, das war die Sandra Schulz, dann auch nicht nochmal Rücksprache halten und habe dann quasi im freien Gespräch das ganze Manuskript umgeworfen und habe dann halt nur erzählt, was Meuthen da so, ja man muss eigentlich sagen, rausgehauen hat. Und im Nachgang sind dann ja auch irgendwie, weiß ich nicht, so Worte verwendet worden wie, hat wie ein Torpedo eingeschlagen, hat wie eine Bombe eingeschlagen. Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Und man hat in Berlin quasi durch den Livestream mitgekriegt, wie so Minute für Minute die Temperatur in dieser Parteitagshalle in Kalkar irgendwie stieg und wie auch der Druck Und auch ja die Spannung dort anstieg.
Naja, das, was er gesagt hat, das hat ja ganz offensichtlich gesessen für einige aus der Partei zumindest. Ich habe heute ganz oft den Satz gelesen, jetzt so im Nachklapp, ne, dass das eben nur zeigt, wie tief die Partei gespalten ist. Das kam ganz oft. Aber auch da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich keine Überraschung. Also überraschend ist vielleicht, dass das so rausgebrochen ist in dem Moment aus Meuthen, vielleicht eben dann auch aus vielen Delegierten. Zum einen auf der einen Seite die Wut darüber, zum anderen gab es ja auch einiges an Zustimmung für ihn. Aber danach muss man sagen, waren jedenfalls viele Delegierte on fire. Dann ging es eigentlich erst richtig los.
Ja, es ging richtig los und es gab ja quasi zwei Schauplätze. Also ich habe ja von dieser Rede gesprochen, Samstagmittag, wo er dann, wer es jetzt vielleicht übers Wochenende nicht mitbekommen hatte, hat ja Meuthen richtig ausgeteilt. Also heftige Attacken. Er hat gesagt, ja, wie pubertierende Schuljungen würden sich manche dann irgendwie aufführen. Also er hat das dann bezogen auf diese Störaktion dann im Bundestag, wo ja auch zwei Bundestagsabgeordnete für verantwortlich waren. Dann nochmal diesen Hinweis, diesen Ton, den haben wir eben schon gehört, dass man eben nicht in einer Diktatur lebt, weil sonst könnte man ja keine freien Parteitage abhalten. Und halt auch noch das Zitat, wer beim Infektionsschutzgesetz von einem Ermächtigungsgesetz spreche, wie viele es in der Partei tun, betreibe eine implizite Verharmlosung der NS-Zeit. Und dann gibt es noch eine schöne kleine Anekdote, das ist so ein bisschen für AfD-Feinschmecker, aber ich musste doch an der einen oder anderen Stelle schmunzeln. Er hat sich dann nämlich noch auf Bismarck bezogen, hat gesagt, nein, er wäre sehr viel reformfreudiger und man solle sich jetzt nicht nur am Sozialversicherungssystem nach Maßgabe des Otto von Bismarck orientieren. Und das ist natürlich auch eine kleine Spitze zum Beispiel gegen Alexander Gauland gewesen, der großer Bismarck-Verehrer ist. Und man hat dann später in der Debatte gesehen, wie viele Gauland das halt auch noch übel genommen haben, dass er sich da irgendwie halt an Bismarck, einen Hauch der Kritik an Bismarck da irgendwie erlaubt hat. Nee, also ich meine, es ist natürlich ungewöhnlich für eine Partei, die sich trifft, um ein Renten- und Sozialpapier zu beschließen, dort in mühsamer Kleinarbeit einen Kompromiss zwischen zwei konkurrierenden Lagern gefunden hat und sich jetzt halt anschickt, am Vorabend eines Superwahljahres dort eine wichtige Leerstelle in ihrer Programmatik zu füllen, dass man sich dann dort innerparteilich so offen behagt. Also das hat man wirklich noch nicht oft erlebt. Und ich glaube, der Schaden, den wird man jetzt, also das wird die Partei sicherlich noch eine ganze Weile beschäftigen, was man dann dort erlebt hat. Vor allem, ich hatte es ja angedeutet, dann am zweiten Tag erlebt hat. Dort fand nämlich Sonntagvormittag so ab 10:30, 11:00, also dann wirklich eine heiße Debatte statt. Da hat man geschrien, man hat gebuht, man hat geklatscht. Befürworter und Gegner von Meuthen haben sich da untereinander ja Rededuelle, Redegefechte geliefert. Und wenn man jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen draufschaut, wie da so die Argumentlinien waren, die Befürworter von Meuthen, die haben öfter gesagt, so ja, man schämt sich halt einfach für so Aktionen, wie da letztens mit den Störern im Bundestag. Dann halt auch der Vorwurf, ja, das sind halt Leute, die sich auf die Einigkeit der Partei berufen, dann diese Einigkeit durch ihre Provokation brechen und sich dann wieder dahinter zurückziehen wollen. Und natürlich halt auch Angst um bürgerliche Wähler. Und was ich noch auffällig fand, was wirklich, ich glaube, so ein Shift und eine Veränderung in der Partei ist, ist, dass diese sogenannte bürgerliche Lager, was sonst immer so völlig amorph, unorganisiert, schlecht organisiert daherkam, ein bisschen geschlossener aufgetreten ist. Da ist Jörg Meuthen, Rüdiger Lukassen, der NRW-Landesvorsitzende, zählt dazu, auch Alexander Wolf aus dem Bundesvorstand, der kommt aus Hamburg. Die haben sich dort alle, glaube ich, ganz gut positioniert. Und ich hatte das Gefühl, auch irgendwie vor, auch einfach mal sich überlegt, wie sie agieren wollen. Und die Meuthen-Gegner, die haben dann argumentiert so nach dem Motto, ja, man lässt sich doch jetzt nicht auf die Argumente des Verfassungsschutzes ein, man kritisiert sich nicht öffentlich und man verprellt doch jetzt nicht auch noch die Querdenker, die man so als Vorfeldorganisation sieht, auch als Wählerreservoir und wo auch Tino Chrupalla unter anderem darauf hingewiesen hat, ja, wir sind doch eine Bewegungspartei, vor allem im Osten, die Verbindung zwischen Partei und Straße, zwischen Parlament und Straße, das würde uns doch auszeichnen. Also das hat man sich gegenseitig vorgehalten. Und kleines Bonmot finde ich noch dazu, wenn man sich jetzt fragt, was ist denn dann nach diesen zwei Stunden heftiger Debatte eigentlich passiert, auf was hat man sich denn jetzt geeinigt, muss man halt sagen, auf nichts. Es gab dann irgendwann einen Geschäftsordnungsantrag von Kai Gottschalk, der gesagt hat, so, ich bitte jetzt quasi um Ende der Debatte und dann bitte, ich möchte jetzt auch erwirken, dass über diesen Antrag nicht abgestimmt wird. Ja, und dann hat man sich auf eine Nichtabstimmung geeinigt und hat dann halt quasi so getan, als wäre nie was passiert. Aber da hatte man sich halt 2 Stunden lang auf öffentlicher Bühne halt schon zerlegt.
Du hast ja gerade schon angesprochen, also da scheint ja ein gewisser Antrieb dahinter zu sein. Das würde ich gerne noch mal besser verstehen. Du hast von den Wählern gesprochen, die man eben vielleicht mit so extremen Positionen auch verprellt. Was treibt denn Meuthen an? Also ist es das oder ist es die Sorge, vielleicht auch Mitglieder zu verlieren? Oder ist es die Sorge, dass vielleicht eben die komplette Partei vom Verfassungsschutz beobachtet werden könnte? Das kann ja eben passieren. Oder ist es auch die Sorge wegen der schlechten Umfragewerte der Partei? Ist es alles zusammen, was ihn angetrieben hat, so einen rauszuhauen?
Also ich glaube, das ist dann doch irgendwie am Ende ein Mix aus allem. Also ich glaube halt, dass die Wogen so hochgeschlagen haben jetzt am Wochenende, da muss man natürlich noch mit einrechnen, dass es für einige Delegierte, vor allem auch die dem Flügel sich oder Ex-Flügel sich nahestehend sehen, auch noch eine nachgelagerte Abrechnung zu diesem ganzen Kalbitz-Thema war, den er ja vor die Tür gesetzt hat im ersten Halbjahr 2020. Ich glaube, das, was Meuthen wirklich antreibt, das ist die Wählerstimmenmaximierung. Wenn die Mechanik geht dann nämlich so, wenn die AfD wählerstimmtechnisch noch wachsen will, also bei der letzten Wahl hatte sie 12,6% 2017 bei der Bundestagswahl, sie kann nur noch in die Mitte wachsen. Also die Wählerreservoirs rechts, weiter rechts und ganz, ganz rechts, das ist meiner Meinung nach alles ausmobilisiert. Also da kann die AfD einfach nicht mehr viel dazu gewinnen. Die Konkurrenten auf dem Feld, das ist dann nur der dritte Weg, die NPD, das sind alles nur so Mikroparteien, sondern man schielt halt einfach auf Wählerreservoirs von frustrierten Unionswählern, frustrierte FDP-Wähler, was da halt alles noch so unterwegs ist. Und die erreicht man dann halt nicht, wenn man sozusagen im Bundestag zu sehr pöbelt und wenn man den Verfassungsschutz halt noch weiter im Haus hat und vor allem als Gesamtpartei im Haus hat. Also das heißt, man denkt, dass da Botschaften und Erscheinungsbild halt schon stimmen müssen und es ist jetzt halt auch so, in den kommenden Wochen oder Monaten, das steht meiner Ansicht nach noch nicht ganz fest, wird der Verfassungsschutz halt entscheiden, ob er die Gesamtpartei beobachtet. Im Moment sind es ja nur Teile, das sind 2 Landesverbände in Thüringen und Brandenburg und halt quasi der Flügel, der sich mittlerweile aufgelöst hat. Also das heißt, die stehen mit einem Fuß, haben die schon in der Tür und es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Verfassungsschutz dann halt auch dazu entscheidet, die komplette Partei da ins Visier zu nehmen, dann macht man sich halt Sorgen, das ist auf dem Parteitag auch angesprochen worden, um Beamte, also das heißt Polizisten, Soldaten, die man ja besonders auch ansprechen möchte, die sich dann vielleicht auch aus Karrieregründen abschrecken lassen. Der Lars Herrmann, der ist ja Bundespolizist aus Leipzig, der ist unter anderem mit dieser Begründung aus Partei und Fraktion ausgetreten vor einiger Zeit. Man muss dazu sagen, es gibt relativ hohe Hürden, bis das einem Beamten wirklich quasi auch persönlich dann an die Pension, an die Karriere gehen kann. Aber es ist zumindest auch nicht ausgeschlossen, dass sowas passieren kann. Naja, und ich glaube, dann ist es halt bei Meuthen noch so, dass er auch Angst hatte, dass der Flügel irgendwann mal die ganze Partei übernimmt, dass er auch in großen Westverbänden Bayern, Nordrhein-Westfalen für große Unruhe gesorgt hat. Man hat das jetzt durch die Auflösung, glaube ich, ein bisschen beschnitten. Die informellen Netzwerke gibt es weiter, aber man hat zumindest dieses Wachstum des Flügels beschnitten. Und man muss halt auch dazu sagen, wenn man sich die Größenverhältnisse der Mitglieder anschaut, 15% der AfD-Mitglieder kommen aus den Ost- und damit auch eher radikalen Landesverbänden und der Rest, also 85%, sind Westlandesverbände. Von daher gibt es dort halt eine heftige sozusagen auch Schlagseite und ich vermute mal, dass Meuthen genau das halt auch ausspielen will. Und man muss auch sagen, sorry, kurzen Punkt dazu, dass er auch durchaus Erfolg damit hatte, wenn man sich zum Beispiel die Personalentscheidung des Parteitags anschaut, die Nachbesetzung von Andreas Kalbitz im Bundesvorstand als Beisitzer, das ist Joanna Kotar, eine Bundestagsabgeordnete aus Hessen, die seinem Lager zugehörig ist, die zwar auch heftig mal in der Sache quasi rumledert, die ist in der Digitalpolitik zu Hause, die spricht dann beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, beklagt sie dann Zensur, gegen die sie sich einsetzt, aber die zumindest nicht für solche Ausfälle bekannt ist und die hat sich durchgesetzt gegen Maximilian Krah, Europaabgeordneter aus Sachsen, der eigentlich so als Tino Chrupallas-Mann dort ins Rennen gegangen ist und dort gab es eine Entscheidung für Joanna Kotar. Also von daher ist Meuthen zumindest da jetzt nicht unerfolgreich rausgegangen aus dem Parteitag.
Dann lass uns noch mal gucken auf Tino Chrupalla, hast du gerade angesprochen, also der andere Vorsitzende neben Jörg Meuthen eben. Wie und wo hat der sich denn eigentlich verortet in den letzten beiden Tagen?
Also für mich ist das ehrlich gesagt, das ist ein bisschen untergegangen, aber doch wirklich eine spannende Frage, die ich aus diesem Parteitag mit rausnehme, was ich mir jetzt aber auch noch mal wirklich genauer anschauen möchte, so in den kommenden Tagen. Mein Eindruck, der sich verfestigt eigentlich, seitdem Tino Chrupalla vor gut einem Jahr gewählt wurde, ist, dass er selber nicht so richtig weiß, wo er eigentlich mit sich und dieser Partei hin will. Der ist in Braunschweig gewählt worden, Anfang Dezember, also vor ziemlich genau einem Jahr. Und es sollte halt so dieses Duo mit Jörg Meuthen sein, Ost und West, Akademiker und Handwerker, einer für quasi die ganzen Wirtschaftsleute, der andere quasi für die kleinen Leute, für den Mittelstand. Chrupalla war auch der Wunschkandidat von Gauland, aber ich finde, er setzt keine Themen. Also er verweist zwar immer so ein bisschen so auf seine Biografie, auf seine ostdeutsche Herkunft, sagt, dass er für kleine Leute Mittelstand da ist, aber irgendwie, ich verbinde mit ihm keine Themen und ich finde, er setzt da auch, er bietet da auch keine Konzepte an. Und auch jetzt, in dieser ganzen Ausrichtung bleibt er total vage. Man hat das heute Morgen im Deutschlandfunk nochmal hören können. Wir hatten ein Frühinterview. Ja, genau. Und da ist ihm ja vorgehalten worden, dass er bei Gaulands Rede im Bundestag beim Wort Diktatur geklatscht hat. Bei uns wiederum hat er jetzt im Programm gesagt, na, wir leben ja nicht in einer Diktatur, sondern es ging ihm ja vor allem um das Beklagen der Grundrechtseinschränkungen und sagt auch, ja, will den Bundesvorstand wieder zusammenführen, will nach vorne, nicht nach hinten schauen, hat bei diesen ganzen Streitigkeiten einfach darauf hingewiesen, dass es eine lebendige Partei ist. Ich habe das Gefühl, er weiß es einfach selber nicht. Und Meuthen und Chrupalla, da hatte ich immer das Gefühl, die haben immer miteinander gefremdelt vom ersten Tag an. Die konnten nie so richtig viel miteinander anfangen. Aber seit dem Rauswurf von Kalbitz, da ist meiner Ansicht nach das Tischtuch wirklich komplett zerschnitten. Und man konnte das auf einigen Videosequenzen, die auch durch Twitter jetzt rumgereicht werden, schon auch sehen. Also wie ja fast offen feindselig sich beide da in so einer Unterhaltung auf dem Podium irgendwie begegnet sind. Und das sah so fast so nach einem zerrütteten Paar irgendwie aus, was sich nichts mehr zu sagen hat, was ja auch irgendwie einfach kein Bock mehr aufeinander hat.
Dann müssen wir auch noch über einen Menschen sprechen, Nadine, der da war, Björn Höcke, von dem du aber sagst, Björn Höcke, das Parteitagsphantom. Also er war da, aber irgendwie auch nicht so richtig, zumindest nicht auf der Bühne. Da hat man ihn nicht gesehen.
Ja, das ist tatsächlich, also das ist faszinierend, finde ich, wenn man das verfolgt. Und das ist halt ein Schauspiel, was sich auf fast allen Parteitagen so zuträgt, dass Björn Höcke ist körperlich anwesend, macht dann mitunter am Anfang irgendwie auch eine große Geste. Also das heißt, er hat jetzt sich dann präsentiert, hat irgendwie mit einer Thüringen-Flagge und dem Jürgen Pohl neben sich dann erstmal ein Foto für seinen Instagram-Kanal gemacht. Dann gibt er Interviews, also den Mainstream-Medien, und dann setzt er sich irgendwo ganz hinten hin in seine Thüringen-Delegation und greift nicht mit einem Pieps in die Debatte ein. Der hat nicht in ein Parteitagsmikrofon gesprochen, obwohl es ja wirklich um Fundamentales ging, also um die Frage der Ausrichtung der Partei, sondern er lässt dann halt für sich reden. Also zum Beispiel Jürgen Pohl, Sozialpolitiker, Bundestagsabgeordneter aus Thüringen, engster Buddy so von ihm, der dann sagt, so ja, das, was Jörg Meuthen da macht, das hat Methode, also Kritik. Dann Birgit Bessin aus Brandenburg, Thorsten Weiß aus Berlin, die kommen alle aus dem gleichen Lager, die haben alle gesprochen. Aber Björn Höcke ist da eigentlich nicht zu hören und nicht zu sehen.
Aber warum nicht?
Naja, es gibt einige Leute, die sagen, dass er auch ein bisschen Schiss hat davor. Also das ist ja auch der Grund, warum er sich 2019 dann nicht zum Bundesvorstand noch nicht mal angetreten ist, nachdem er den vorher sozusagen so kritisiert hat, sondern dass er halt irgendwie versucht, sich da auch unangreifbar zu machen, dass er halt weiß, er hat da in Thüringen seine Machtbasis, sein Landesverband steht da irgendwie richtig hinter ihm und er ist da lieber, glaube ich, irgendwie so der große Fisch in diesem kleinen Thüringen-Teich und er braucht es nicht, weil sonst hat er seine Kanäle, vor allem über Social Media, hat seine Gefolgsleute und ich glaube, er hält sich da irgendwie ganz angenehm einfach im Hintergrund und macht sich da jetzt die Hände nicht so schmutzig.
Und netzwerkt eben einfach weiter, das kann er ja offenbar auch sehr gut. Nadine, lass uns noch mal gucken, jetzt wissen wir alle, im kommenden Jahr ist Bundestagswahl. Wenn wir jetzt noch mal auf diesen Streit gucken vom Wochenende und ja irgendwie auch nochmal auf das, was da inhaltlich beschlossen wurde, was ja in der Tat dann auch ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Inwiefern hat sich die Partei jetzt da gut oder eben auch nicht so gut aufgestellt?
Naja, also man kann jetzt halt sagen, die Partei hat jetzt immerhin ein Rentenkonzept. Also wenn man es strategisch betrachtet, hat die AfD da zumindest in dem Punkt ihre Hausaufgaben gemacht und hat sich diese große Leerstelle vom Hals geschafft, wo sie ja auch zu Recht von anderen Parteien, von anderen politischen Akteuren ja auch völlig zu Recht kritisiert worden ist. Ganz kurzer Blick, man hat es mit 88% beschlossen, dieses Kompromisspapier. Langfristig sagt man, damit es mit dem Rentenkonzept weiter klappt, brauchen wir mehr Kinder. Damit es mehr Kinder gibt, soll es mehr Geld dafür geben. Unter anderem für jedes Kind mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnort in Deutschland 100 Euro pro Monat auf ein Spardepot. Wie viel das kostet, wo man dieses Geld hernehmen will, das sagt man halt leider nicht. Man sagt auch nicht, in welche Kitas oder Schulen diese vielen Kinder dann gehen sollen. Das lässt man dann irgendwie alles offen. Aber man hat zumindest so ein paar, ich finde, schöne Schaufensteranträge, die man halt so vor sich hertragen kann, wo man drauf verweisen kann, die man zeigen kann. Ansonsten kurzfristig ist es so, dass man flexiblen Renteneintritt, Politiker sollen in die gesetzliche Rente einzahlen, für Selbstständige soll eine Altersvorsorge aufgebaut werden. Also bis auf diesen etwas populistischen Punkt mit den Politikerpensionen ist es eher so das Graubrot, so das Gewohnte der Rentendebatte, wo auch andere Parteien vorher durchaus schon mal draufgekommen sind oder das schon mal diskutiert haben. Das ist jetzt irgendwie keine große nationalromantische Vision, es ist aber auch kein großer sachpolitischer Wurf, aber immerhin, sie haben jetzt funktional und strategisch, können sie sagen, so, wir haben Rentenkonzept fertig. Ansonsten, du hattest ja nach dem Wahljahr gefragt, sehe ich die AfD da tatsächlich im Moment nicht sehr gut aufgestellt. Also ich hatte schon am Anfang des Jahres, jetzt mal ganz unabhängig von dem, was dann alles in der Zwischenzeit passiert ist, das Gefühl, dass 2020 das Jahr der Mühe der Ebene für die AfD wird. Weil die AfD vor allem dann richtig gut ist, wenn sie halt mobilisieren kann, wenn sie Stimmung machen kann, wie 2015 rund um diese drei Ostwahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, wo sie ja kurz davor war, auch stärkste Partei in einem dieser Länder zu werden. Also da haben die ja so eine richtige Welle losgetreten. Das war halt dies Jahr nicht. Es gab diese Hamburg-Wahl, wo die total zittern mussten, dass sie überhaupt reinkommen. Und seitdem ist halt nichts passiert. Dann gibt es dieses Thema Corona, wo die AfD, finde ich, auch nicht so richtig in Tritt kommt, wo auch ihre Anhängerschaft durchaus unterschiedliche Ansichten hat, im Gegensatz zum Flüchtlingsthema, wo sich die Anhängerschaft ja sehr einig war. Also ich habe das Gefühl im Moment, und man sieht es ja auch an den Umfragen, 7-9%, das ist deutlich unter dem, was sie 2017 hatte, das waren 12,6%. Unklar auch, mit welchem Spitzenpersonal man dann in die Wahl gehen will. Man darf auch nicht vergessen, es gab ja übrigens noch so eine kleine Parteispendenaffäre, die AfD natürlich halt auch irgendwie eine Stange Geld kostet, die sie ja gern unter den Teppich kehrt, aber die ja immer noch da ist. Und ich finde in vielen Punkten, also wie jetzt bei diesem Rentenkonzept, ich finde, es ist ein ziemlich dünner, vielleicht sogar ein fauler Kompromiss, den man da gefunden hat. Man sieht es zum Beispiel auch in der Außenpolitik, an dieser ganzen absurden Debatte rund um Trump. Das ist ein bisschen untergegangen, war aber interessant, dass die Partei da immer wieder uneinig ist, wo sie eigentlich hin will. Und ich sehe sie jetzt tatsächlich nicht so gut aufgestellt und sie liegt ansonsten so ein bisschen in Lauerstellung, gibt es auch relativ offen zu, so nach dem Motto, naja, nächstes Jahr wird es dann ja wegen Corona die ganzen Insolvenzen geben. Die AfD ist die einzige Partei, die da nie was mitentschieden hat. Wir sind da quasi fein raus und wir warten dann einfach quasi auf den Unmut, der in der Bevölkerung entsteht, der dann auf die Konten oder auf das Wählerkonto der AfD da irgendwie einzahlen soll. Also da würde ich noch mal bis zur Bundestagswahl, ist noch einige Zeit, es ist wahnsinnig volatil im Moment, deswegen muss man halt wirklich schauen, was da nächstes Jahr passiert. Aber so in der Grundausrichtung würde ich sagen, erstmal gedämpfte Stimmung.
Nadine, danke dir sehr fürs ausführliche Einschätzen und Erklären zum AfD-Parteitag. Und jetzt machst du erstmal gar nichts mehr, glaube ich, ne?
Ich glaube nicht.
Warum habe ich das so gesagt zum Ende hin zu Nadine Lindner? Na, weil Nadine Lindner seit Freitag in der Berichterstattung gewesen ist für den AfD-Parteitag. Heute noch das Gespräch in der Tag und jetzt darf sie einmal kurz durchatmen und nichts machen und es sei ihr wirklich gegönnt. Danke nochmal für die Infos. Und wir flutschen von der einen offiziellen Versammlung zur nächsten, nämlich zum Deutschlandtag der Jungen Union. Auch den gab es am Wochenende, passend zur Corona-Pandemie, komplett digital. Also da haben sich die Jugendorganisationen von CDU und CSU zusammengeschaltet per Videokonferenz. Und das Ziel ist klar, man möchte jung sein oder werden, weiblich sein oder werden, digital sein oder werden. Eventuell könnten sich die beiden Mutterparteien da ja auch nochmal was abgucken. Wie gut diese Ziele auf dem Deutschlandtag dann schon umgesetzt worden sind und was so die Marschrichtung ist im Blick auf den Bundestagswahlkampf, das gucken wir uns an mit Caroline Born aus unserem Hauptstadtstudio, die wiederum sich dieses digitale Treffen angeguckt hat. Caroline Tillmann-Kuban bleibt der alte und neue Vorsitzende, war abzusehen, weil keine Gegenkandidatin oder ein Gegenkandidat. Er hat mehr als 80% der Stimmen bekommen. War der trotzdem erleichtert?
Das lässt sich gar nicht so leicht sagen bei einer digitalen Versammlung. Also ich kann ja immer nur das sehen, was mir der Stream gerade einblendet. Aber als dann Tillmann-Kuban sichtbar war, wirkte er schon relativ cool. Es könnte allerdings sein, dass ihn eine Sache Stimmen gekostet haben könnte. Er hat den Vorschlag der Satzungskommission der CDU mitgetragen, der vorsieht, dass es unter anderem eine Frauenquote für Vorstände der CDU geben soll, eine 30%-Quote. Die soll dann auch im Laufe der Zeit noch höher werden. Und das ist sicher bei vielen in der Jungen Union nicht auf Gegenliebe gestoßen.
Wo du das jetzt schon ansprichst, müssen wir auch jetzt direkt drüber sprechen. Also ein Ziel der Jungen Union ist ja weiblicher werden. Und es gab ja auch schon Kritik von der Kanzlerin, damals noch CDU-Vorsitzende eben auch, Angela Merkel, nämlich, dass der Frauenanteil in der Jungen Union-Spitze, ja, könnte besser werden. Ist es denn auch besser geworden jetzt?
Ja, mit dem neu gewählten Bundesvorstand ist es jetzt besser geworden. Da sind 9 der 22 Posten mit Frauen besetzt und damit ist der Anteil deutlich gestiegen von gut 20 auf rund 40%. Allerdings hat auch Annegret Kramp-Karrenbauer angemahnt in Anschluss an Angela Merkel.
Denn schließlich heißt es Junge Union und nicht Jungen Union. Und dass jetzt im neuen Vorstand anvisiert 40% Frauen sind, das ist ein gutes Zeichen.
Aber sie hat noch hinzugefügt, sie hätte es natürlich lieber gesehen, wenn auch die Stellvertreter des Vorstandes 50-50 Männer und Frauen gewesen wären. Also da schwingt ja auch immer so die Befürchtung mit, wenn die Jungen sich nicht so aufstellen, so divers, dann wird es bei der Mutterpartei auch nicht anders. Und gestern hat man es schon gemerkt, es haben sich schon mehr Männer zu Wort gemeldet beim Deutschlandtag.
Weiblicher im Bundesvorstand der JU, das hat also schon mal geklappt. Und du hast ja eben auch schon mal gesagt, Caro, dass Tillmann-Kuban das vielleicht sogar ein paar Stimmen oder Prozente gekostet hat, dass er sich eben für eine Frauenquote ausgesprochen hat. Meinst du denn auch, dass er jetzt einen Anteil hatte oder einen größeren Anteil daran, dass eben dieses Ding mit dem weiblicher werden, dass das jetzt besser geklappt hat?
Also er hat zumindest deutlich gesagt, dass die Frage gar nicht ist, ob es mehr Frauen braucht, sondern man muss sich jetzt einfach darüber unterhalten, wie kann die Junge Union das hinkriegen. Und über dieses Wie wurde dann auch sehr kontrovers gestritten. Also wie gesagt, diesen Vorschlag der Struktur- und Satzungskommission, das wurde überhaupt nicht gerne gesehen in der Jungen Union. Und da hat sich dann auch Philipp Amthor zu Wort gemeldet, der ist ja Schatzmeister in der Jungen Union und der hat damals den Kompromiss auch mitgetragen und er hat gesagt, er und Tillmann-Kuban hätten diesen Kompromiss so mit der Faust in der Tasche mitgetragen. Aber die Junge Union hat man gemerkt an vielen Stimmen, die sich da gemeldet hat, die wollen das nicht über eine Quote lösen, sondern eher indem sie Anreize schaffen, also zum Beispiel den Mentoring-Programm oder dass Vorstandssitzungen auch hybrid funktionieren, also dass man sich von zu Hause zuschalten kann, dass die Zeiten da familienfreundlicher gestaltet werden und auch eine politische Elternzeit, also dass man nicht so schnell abgewählt werden kann, wenn man ein politisches Amt hat. Und Kuban hat aber auch deutlich gesagt, mit unseren vorher nur 23% Frauen im Bundesvorstand, da haben wir die Argumente für eine Quote schon auch selber geliefert. Und was ich da noch interessant fand, Markus Söder war ja da und der hat dann auch gesagt, naja, früher war er auch nicht für die Quote, aber mittlerweile hat er es eingesehen und setzt sich ja jetzt auch selbst dafür ein, der bayerische Ministerpräsident.
Über das, was Markus Söder da gesagt hat, da können wir gleich nochmal sprechen. Mich würde noch ein anderer Punkt interessieren. interessieren, weil das ja eben auch zum ausgesprochenen Ziel gehört. Also man möchte nicht nur weiblich sein oder werden, sondern eben auch digital. Wenn wir uns diesen Punkt nochmal angucken, digital, kann man da jetzt eigentlich ein Häkchen hintermachen, weil das eben geklappt hat, auch jetzt bei der Abstimmung zum neuen Vorsitzenden Tilman Kuban?
Ja, ich würde schon sagen, dass sie das gut hinbekommen haben. Also es gab die üblichen Pannen, die, glaube ich, jeder kennt aus Videokonferenzen, dass Leute eben ständig fragen, kann man mich schon hören oder so.
Wo bist du denn? Mhm.
Ja, genau. Aber eben das Wichtigste ist, dass die Wahl online funktioniert hat. Es ist ja tatsächlich so, dass dann eben die Ergebnisse sofort vorliegen, anders als jetzt zum Beispiel bei den Jusos bei ihrer Wahl. Die müssen ja noch länger warten.
Wegen Briefwahl, weil das eben nicht digital gewesen ist?
Genau. Und sie haben eben am Anfang auch darauf hingewiesen, das Einzige, dass es eben wichtig ist, ist, dass die Mitglieder präsent sind, wenn abgestimmt wird, weil teilweise wurden da ja ganz viele Anträge abgestimmt und dann waren eben oft nur so 40 Sekunden Zeit, dass über einen Antrag abgestimmt werden muss. Aber das Moderationsteam hatte doch immer so einen Knopf im Ohr mit der Regie und dann haben sie eben immer kommuniziert, ob jetzt denn schon genügend Leute abgestimmt haben. Aber sonst würde ich sagen, das hat einwandfrei funktioniert. Und das haben Sie ja auch oft betont, dieses Digital ist das neue Normal, das sagt Kuban sehr gerne.
Und es ist doch auch eine Besonderheit bei der Jungen Union, weil es ist eine Vereinigung und keine Partei und deswegen ist eben auch eine andere Form der Abstimmung möglich.
Genau. Das sagen sie zwar, dass sie da starkes Vorbild sein wollen für die CDU mit dieser digitalen Abstimmung, aber da gelten halt noch andere Spielregeln für die Junge Union, weil sie ja nicht dem Parteienrecht unterliegen. Trotzdem war es ein Signal. Kuban hat auch noch mal gesagt, es gibt da ja auch verschiedene Möglichkeiten mit oder ohne Briefwahl und dass es ihnen jetzt aber schon sehr wichtig ist, dass jetzt bald ein Vorsitzender für die CDU gewählt wird, also noch bis Mitte Januar, dass da die Machtfrage geklärt ist. Das hat Ihnen auch Annegret Kramp-Karrenbauer, die noch amtierende Vorsitzende, gestern versprochen, dass es beschlossen werden soll und dass dann im Januar, wahrscheinlich am 16. Januar, gewählt werden soll. Sie hat jetzt aber noch nicht gesagt, wie das dann stattfinden wird.
Dann lass uns doch noch mal ein bisschen genauer auf die Inhalte gucken. Wie hat Kuban denn die Junge Union eingeschworen? Also auch wenn wir jetzt mal auf das kommende Jahr gucken, mit welchen Themen ist es Bundestagswahl dann im kommenden September. Was ist wichtig für die Junge Union?
Ja, der Wahlkampf hat sich schon immer wieder angedeutet. Also einerseits die Abgrenzung nach rechts zur AfD, aber natürlich vor allem gegenüber den Grünen. Also in seiner Bewerbungsrede hat sich Tilman Kuban ganz schön eingeschossen auf die Grünen, hat auch richtig losgepoltert. Ist ein bisschen die Frage, ob diese Rede so gepasst hat für eine digitale Übertragung oder ob das nicht eher in eine große Halle gepasst hätte, wo die Leute dann auch wirklich mitgehen können bei so einer Rede.
Wie hat er losgepoltert?
Ja. Ja, ich habe ein Beispiel mitgebracht. Er hat ja so grün-rot-rot als Schreckensszenario ausgemalt. Die würden sich ihren Traum vom linken Disneyland erfüllen, so sind seine Worte und so hört sich das an.
Diese Truppe von Kobold, Baerbock, Unrechtsstaaten Ramelow, Spionage-Esken, Pendlerpauschalen Habeck. Sie wollen ein anderes Deutschland und ein anderes Europa. Sorry, aber Rot-Rot-Grün ist so schlecht aufgestellt, da würde sich selbst Schalke 04 schämen, so eine Elf aufs Spielfeld zu schicken.
Und was er dann so als Gegenbild entworfen hat, waren andere Vorstellungen für die Digitalisierung und den Klimawandel. Er hat es einen modernen Konservatismus genannt oder auch Sneaker-Konservatismus, also starkes BIP, Ausgabendisziplin, das war sowieso ein großes Thema. Wer zahlt denn für die Schulden, die für die Corona-Krise aufgenommen werden? Stichwort Generationengerechtigkeit. Und da hat Kuban auch die Formel Hightech und Heimat erwähnt.
Ist das denn aber nicht auch sein Job, da besonders vorzupreschen? Weil ansonsten hätte er den Vorsitzenden der Jungen Union und das, was so von ihm erwartet wird, vielleicht auch ein bisschen verfehlt, ne?
Ich denke ja. Also die treten ja auch gerne markig auf. Und das hat man auch gesehen, dass zum Beispiel Markus Söder da gestern total gut angekommen ist und dass auch die Chemie zwischen ihm und Tilman Kuban richtig gestimmt hat. Und Söder tritt ja auch gerne sehr forsch auf.
Bei dir, Caro, hört man im Hintergrund so ein bisschen Geschirr klimpern. Ich glaube, das ist die Mitbewohnerin von dir, ne? Wenn ich das eben richtig verstanden habe. Die ist jetzt nach Hause gekommen und du bist im Homeoffice. Ja. Also nur, falls irgendjemand irritiert sein sollte, das sind die Geräusche im Hintergrund. Ändert aber auch nichts daran, dass wir noch ein bisschen weitersprechen über die Junge Union. Also bei diesen Deutschlandtagen kommen ja normalerweise, damit meine ich jetzt außerhalb von Pandemiezeiten, ja auch immer noch viele SpitzenpolitikerInnen der Union persönlich vorbei. Diesmal eben nicht, wegen Corona und wegen digital. Also weniger prominente Redner, aber immerhin Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder. Die haben sich dann doch zu Wort gemeldet. Welche Anliegen hatten die denn an die Junge Union?
Söder war sogar vor Ort. Es fand ja in München statt, in der CSU-Landesleitung, weil da gibt es ein Studio, das dafür geeignet ist. Und er hat zwar erstmal gestichelt gegen die Junge Union. Die hatten ja eine Mitgliederbefragung, wer Parteivorsitzende der CDU werden will, wer das werden soll. Und da haben nur 20% der Jungen Union intern abgestimmt. Die meisten Stimmen hat Friedrich Merz bekommen. Und da hat Söder eben gesagt, naja, ihn hätte es schon interessiert, wie die restlichen 80% abgestimmt hätten.
Genau.
Aber dann noch dazu gesagt, er fragt das für den Armin, also für Laschet, und der hat ganz hinten gelegen bei dieser internen Abstimmung. Söder hat aber auch noch gesagt, es wäre jetzt noch zu früh, um den Kanzlerkandidaten der Union zu bestimmen, und hat gesagt:
Und nicht schon von vornherein sagen, wer dieser oder jener wird, der wird dann gleichzeitig Kandidat. Das muss gemeinsam entschieden werden. 3 Monate, 4 Monate, sagen wir mal, bis März, sind noch so unendlich lange Zeit.
Ja, und wie gesagt, richtig gute Stimmung zwischen Kuban und Söder. Kuban hat dann auch noch Söder als starke Persönlichkeit bezeichnet, gesagt, du tust Bayern gut, aber auch Deutschland. Also man weiß ja noch nicht so ganz, wo sich Söder demnächst sieht. Und das war ein großer Unterschied zu Annegret Kramp-Karrenbauer. Deren Rede wurde ja nur gestreamt, aber da war das Verhältnis viel zurückhaltender.
Inwiefern zurückhaltender? Was meinst du damit?
Also sie hat ja schon die Junge Union darauf hingewiesen, ihr braucht ein bisschen mehr Frauen. Und ansonsten gab es eben Fragen zur Verteidigungspolitik an sie. Aber es waren jetzt nicht so viele Späße mit dabei. Oder ja, ich würde sagen, es ist einfach ein distanzierteres Verhältnis gewesen als zu Söder. Mhm.
Aber ist man sich denn einig in der Linie, was Digitalisierung und Klimawandel angeht? Also, dass das so zwei Top-Themen sind, auf die man sich einigen konnte?
Ja, das hat Kuban auf jeden Fall in seiner Rede stark gemacht. Und das ist ja auch ein großes Thema der Jungen Union, die Digitalisierung. Der Klimawandel ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Herzensthema. Da sagt Kuban eben halt immer, dass er nicht eine Verbotspolitik fahren will. Also auch hier wieder eine deutliche Abgrenzung zu den Grünen und spricht dann immer von CO2-armen Flugzeugen. Finde ich einen spannenden Vorschlag, aber bleibt natürlich abzuwarten, wie sich es entwickelt.
Homeoffice, Mitbewohnerin, Geschirrklimpern. Was so alles passieren kann während eines Gesprächs aus dem Homeoffice. Auch das sind Einblicke in unseren journalistischen Alltag, ja, während Corona. Das war der Tag für heute. Danke schon mal fürs Zuhören. Wir freuen uns über Lob, über Kritik, über Rückmeldungen an dertag@deutschlandfunk.de. Wir hören uns schon morgen wieder. Ich würde mich freuen. Sonja Meschkat ist mein Name. Danke fürs dabei gewesen sein.